Wir schließen heute unsere kurze Predigtreihe durch die Waffenrüstung Gottes ab. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 6. Epheser, Kapitel 6. Ich lese ab Vers 10. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Amen. Lasst uns beten. Wir rufen dich an, du Herr der Herren, du König der Könige, du Allerhöchster. Wir flehen, dass du uns auch jetzt ausrüstest und stärkst, dass wir für dich und dein herrliches Königreich leben. Dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Herr, du sollst durch uns, deine Diener, alle Ehre bekommen, dass du und du allein gerühmt bist. Und so bitten wir dich jetzt, kräftige uns durch dein Wort und schenk uns deine Gnade. Wir erbitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. So schließen wir heute mit unserer Reihe durch die Waffenrüstung Gottes ab. Und zum Abschluss stehen wir alle noch einmal gemeinsam in der Waffenkammer Gottes. Und wir können bedenken, was der Herr uns in seiner Gnade an Ausrüstung darbietet. Du trägst den Gurt der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du bist beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Du trägst in deiner linken Hand den Schild des Glaubens. Auf deinem Kopf trägst du den Helm des Heils und in deiner rechten Hand das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Nun, und wenn du nun alles trägst, dann hast du das getan, was der Apostel Paulus uns gesagt hat, wozu er uns aufgefordert hat. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Dann bist du vollständig ausgerüstet. Aber, und das werden wir heute lernen, du musst verstehen, dass all das nicht ausreicht. Es muss etwas Entscheidendes hinzukommen, sozusagen der krönende Abschluss. Wenn du alles trägst, aber das Entscheidende fehlt, wirst du nichts ausrichten können. Du wirst keine Befähigung und keine Kraft haben zum Kampf. Es wird dir nicht gelingen. Du kannst sagen, ich stehe in der Wahrheit Gottes. Ich trage die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin bereit, das Evangelium zu verkündigen und weiterzutragen. Ich habe Glauben an meinen Gott und ich führe das Schwert des Geistes. All das kannst du sagen.
dass du dir des Heils Gottes völlig gewiss bist.
Und doch, wenn dir das Entscheidende fehlt, kannst du ohne dieses nichts ausrichten. Nämlich das Gebet. Ohne das Gebet wirst du dir keines dieser Rüstungsteile wirklich aneignen können und nichts davon wirklich einsetzen können. Du wirst nicht erleben, wie der Herr dich befähigen wird zum Kampf. Du wirst nicht siegreich sein. Ich glaube, es war Dr. Joel Beakey, der es einmal so ausgedrückt hat. Das Gebet ist entscheidend, weil jedes Teil der christlichen Rüstung ohne es unbrauchbar ist. So wie jedes Teil eines Motors ohne Öl unbrauchbar ist, so ist jedes Teil der christlichen Kriegsführung, also der Ausrüstung ohne Gebet, unbrauchbar. Das heißt, du kannst sagen, dass du all das ergreifst, aber die Wahrheit ist, dass du ohne Gebet nichts davon empfängst, nichts davon einsetzen kannst, um die Feinde abzuwehren. Das heißt, ohne Gebet ist Kämpfen zwecklos. Ohne Gebet wird nichts bewegt. Ohne Gebet wird nichts bewegt. Ganz gleich, wie gut du ausgerüstet bist und ganz gleich, wie erfahren du bist. Es gibt die Gottesrüstung nicht ohne den Gott dieser Rüstung. Das heißt, er allein vermag dich auszurüsten und dich zu befähigen, dich zu kräftigen und dir Sieg zu schenken. Und das lässt er dich finden im Gebet. Darum suche den Gott der Gottesrüstung. Gottes Waffenrüstung ist nur einsatzbereit, wenn sie im Gebet zu diesem Gott der heiligen Gottesrüstung einhergeht. Wer die Waffenrüstung Gottes trägt, muss allezeit verbunden sein mit dem Gott dieser Rüstung. Darum schließen wir ab mit dieser Ermahnung, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also die Waffenrüstung Gottes wird empfangen und getragen und siegreich eingesetzt unter viel Gebet, denn Gebet ist das Gegenteil von Selbstvertrauen und Selbsthilfe. Noch einmal, wir haben ja hier einen Kurs in geistlicher Kampfführung erhalten. Und eines haben wir immer und immer wieder gelernt. Es geht nicht um Selbstverteidigung. In Wahrheit geht es nur darum zu verstehen, dass Gott uns verteidigt. Deshalb beginnt Paulus mit den Worten, werdet stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und er schließt diesen Abschnitt mit den Worten, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Es ist seine Waffenrüstung, die er uns darreicht und Gebet bedeutet. Wir haben das verstanden. Es ist nicht einfach meine Rüstung, es ist seine Rüstung. Es ist nicht meine Kraft, sondern seine. Es ist nicht meine Kampfkunst, sondern der Herr, der Herr, der Herr. Und so habe ich keine andere Wahl, als den Gott dieser Rüstung zu suchen. Gebet heißt, ich kann nichts von mir tun, von mir aus tun. Ich bin hilflos verloren. Ich werfe mich ganz und gar auf meinen Gott und vertraue auf seine Rüstung, auf seine Kraft und Stärke. Nicht im Vertrauen auf mich selbst, sondern im Vertrauen auf meinen allmächtigen Gott, der für mich streitet. Ohne dieses Beten wirst du die Kraft dieser Gottesrüstung nicht erleben. Darum müssen wir hiermit schließen. Es ist der krönende Abschluss. Diese Lektion muss sich tief einprägen in dein Herz. Der Apostel Paulus ermahnt uns, dass wir beten müssen. Und dieser Vers 18, der wird auch der Alles-Vers genannt. Denn schau mal, mit allem Gebet und Flehen betet zu, man könnte übersetzen, aller Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen, für alle Heiligen. Lasst uns dieses vierfache Alle miteinander studieren. Erstens, mit allem Gebet und Flehen. Wie sollen wir beten? Mit allem Gebet und Flehen. Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet. Paulus sagt, wir sollen mit allem Gebet und Flehen beten. Es hätte ja schon gereicht, wenn er sagt, betet. Aber er schreibt, mit allem Gebet und Flehen betet. Warum mit allem? Nun, damit meint Paulus, mit allem Gebet, das man aufbringen kann. Mit allen Weisen des Betens und des dringlichen Bittens, des Anflehens von Gott. Gebet
kann so vielfältig sein. Ja, je nach Anlass und Lebensumständen. Es gibt so viele Arten des Gebets. Welches Gebet sollten wir von all der Fülle auswählen? Antwort, alle. Wir brauchen sie alle. Wir können kein Gebet auslassen. Jedes Gebet in jeder Gelegenheit soll gebetet werden. Wir sollen mit allem Gebet beten, mit allem flehen. Ob im stillen Kämmerlein, im Geheimen zu Hause oder als Gebet in und für die Familie oder das Gebet im Öffentlichen, in der Versammlung, in der Gemeinde. Das spontane Gebet, das geplante Gebet, das lange Gebet, das kurze, ob morgens, mittags oder abends. Alle Gebete zu allen Zeiten. Oder denk an die Vielfalt der Anlässe zum Gebet. Du brauchst das Gebet des Dankens, des Lobens, aber auch des Klagens und der Trauer, des Rufens und die ganz stillen Gebete. Das Seufzen. Oh, das sich unterwerfen und sich demütigen vor Gott zur Buße, dass du Vergebung deiner Sünden suchst. Auch Gebet um Trost, um Hilfe, um Rettung in der Not. Gebet um Führung und Weisheit. Gebet um Versorgung und Kraft zum Ausharren. Gebet zur Bewahrung in Versuchungen. Gebet um Erlösung von Anfechtungen. Gebet, deine heiligen Verpflichtungen, deine täglichen Aufgaben zu erfüllen. Gebet, um zu bestehen in den großen Prüfungen. Gebet, um treu zu sein in den ganz kleinen Dingen. Gebet, um Gottes Eingreifen, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, dass sein Name verherrlicht und geheiligt werde. In allen Lebensumständen, zu allen Gelegenheiten, wir sollen beten mit allem Gebet und allem Flehen. Und die Segnungen, die wir erhalten, sind doch so zahlreich und so vielfältig. Und so müssen auch die Gebete, wie wir darauf antworten, so zahlreich und so vielfältig sein. Denk an die Nöte. Wie zahlreich und wie vielfältig sind sie. Und so müssen auch die Gebete in den vielen und vielfältigen Nöten viel und vielfältig sein. Wir brauchen alle Gebete. Wir können uns nicht leisten, auch nur ein Gebet ungebetet sein zu lassen. Wir müssen sie alle sprechen. Wir können keines der Gebete außer Acht lassen. Kein Gebet soll ungebeten sein, wenn sich doch die Gelegenheit dafür bietet. Wir brauchen die ganze Bandbreite, die ganze Vielfalt, alle Gebete. Die Heilige Schrift, insbesondere die Psalmen, zeigen uns diesen mannigfaltigen Reichtum der Gebete. Die Waffenrüstung Gottes werden wir erst dann siegreich einsetzen können, wenn wir alle Arten des Gebetes einsetzen. Sag, beten wir, betest du, beten wir alle mit allem Gebet und Flehen? Dass in welcher Lage du auch immer dich befindest, dass man dich findet mit allem Beten und Flehen? Weißt du, viele beten nur für, ja, die haben nur vereinzelte, bestimmte Gebete. Man könnte sagen, ihr Gebetsleben ist arm und sehr einseitig. Es gibt immer nur die gleichen Dinge, für die sie beten, auf die gleiche Weise. Und häufig ist es einfach nur so ein kühles, formales Abhaken von so ein paar täglichen Anliegen. Du sollst kein ärmliches und einseitiges totes, sondern ein reiches, vielseitiges und lebendiges Gebetsleben führen. Betet mit allem Gebet und Flehen alles, was ihr aufbringen könnt. Reicht da. In allen Lagen, zu allen Anlässen, in Freuden und Nöten, zu allen Zeiten und einhergehend mit allen Gefühlen. Mach aus allem ein Gebet, das dich bewegt, was dir widerfährt. Mach daraus ein Gebet. Betet mit allem Gebet und allem Flehen. Wenn wir die ganze Bandbreite ins Gebet bringen, werden wir auch die ganze Bandbreite von Gebetserhörung erleben. Darum trage die Waffenrüstung Gottes so, unter allem Gebet und Flehen. Dann wird der Gott dieser Rüstung dir beistehen und dir in allen Dingen helfen und die Kraft und Ausrüstung darreichen zum Kampf, den guten Kampf des Glaubens. Zweitens. Das Gebet soll zu aller Zeit im Geist geschehen. Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu aller oder jeder Zeit im Geist. Wir sollen nicht nur mit jedem Gebet beten, sondern auch zu jeder Zeit. Wie Paulus zum Beispiel sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was ist der Wille Gottes in Christus Jesus für dich? Dass du dich alle Zeit freust, dass du unablässig betest und in allen Dingen Dank sagst. Das heißt, wir sollen alle Zeit in einer Haltung des Gebets sein. Alle Zeit alles vor dem Herrn bringen und ihm danken und ihn bitten, ihn alles anbefehlen. Der Punkt ist, dass wir zu jeder Zeit zum Herrn uns wenden sollen. Ob nun über den Tag verteilt in Gebetszeiten oder immer wieder Stoßgebete am Tag zu dem Herrn. Wir müssen immer und immer wieder alle Zeit uns an den Herrn wenden und seine Kraft und Hilfe und Führung suchen. Tust du das? Dass du immer wieder am Tag zu dem Herrn kommst oder lebst du dein Leben so selbstständig, autonom, unabhängig von Gott? Manche sagen, sie wüssten auch gar nicht, wofür sie den ganzen Tag beten sollen. Nun, diese Aussage zeigt, dass du dich selbst noch nicht recht erkannt hast. Nämlich, dass du Gott in allen Situationen brauchst und selbst nichts zu tun vermagst. Du vertraust noch viel zu sehr auf dich selbst und deine eigene Kraft. Und du erkennst auch nicht, wie viel es da eigentlich zu bitten gibt, wie groß die Not ist, nicht nur für dich selbst zu beten, sondern auch für andere. Aber nehmen wir mal an, du wüsstest gar nicht, worum du bitten kannst den ganzen Tag. Sag, ist denn nicht der Herr alle Zeit zu loben? Es heißt doch im Psalm 34, Vers 2, preisen will ich den Herrn alle Zeit, ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Und selbst wenn du nichts hast zum Bitten, ist denn nicht alle Zeit zu loben? Oder wie es heißt im Psalm 119, Vers 164, siebenmal am Tag lobe ich dich, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Schau, dass du durch den Tag immer wieder hindurch dich wendest an den Herrn mit Bitten und Dank, Lobpreis. Aber ich möchte unseren Fokus nun richten auf eine ganz konkrete Wahrheit, die extrem wichtig ist zu verstehen. Und Paulus benennt es hier, indem er sagt, wir sollen alle Zeit wie beten? Im Geist. Eine Stelle, die so manche Charismatiker so deuten, dass Paulus uns hier sagen möchte, wir sollen alle Zeit in Sprachen beten, also in Zungen reden. Und das ist nicht das, was der Apostel Paulus hier sagt. Im Geist zu beten meint auch nicht, einen bestimmten Zustand zu erreichen, wo man in Ekstase, in Verzückung gerät und Visionen vielleicht empfängt oder ähnliches. Nein, was du unbedingt verstehen musst, ist, es gibt kein wahres Gebet, außer solches, das im Geist geschieht. Der Apostel Paulus hatte das schon zuvor erklärt in Epheser Kapitel 2, wenn du da mal aufschlägst. Epheser Kapitel 2, ab Vers 15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Hier geht es darum, dass Gott durch Christus die Juden und die gläubigen Heiden zu eins gemacht hat, zu einem neuen Menschen. Es gibt keine Feindschaft und keine Trennung mehr. Und jetzt hören wir mal Vers 18. Denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Achte auf diese Formulierung in Vers 18. Also der Vers 18 in Kapitel 2 hilft uns, den Vers 18 in Kapitel 6 zu verstehen. Was durch Christus geschehen ist, ist, dass er den Heiligen Geist spendet. Juden und Nichtjuden, solche, die an Christus glauben. Und beide sind eins und sie beide haben Zugang durch den einen Geist, durch den einen Heiligen Geist zum Vater. In dem Namen Jesu Christi, durch den Heiligen Geist zum Vater. Das ist, was Gebet bedeutet. Wir haben Zugang zum Vater durch den Heiligen Geist. Das heißt konkret, Es gibt kein wahres Gebet außer solches, das im Heiligen Geist geschieht. Wie Jesus sagte in Johannes 4, Vers 24, Gottes Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Du kannst gar nicht zu Gott beten in Wahrheit, wenn du es nicht im Heiligen Geist tust. Es heißt doch in Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, wir haben doch gar keinen Zugang zum Vater, dass Gott unser Vater wäre, wenn nicht durch den Geist der Sohnschaft, dass wir zu ihm gehören und zu ihm eingehen in einem Geist. Darum sagt Judas in Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Betet im Heiligen Geist. Das ist die Lektion, die du unbedingt begreifen musst. Gebet ist übernatürlich. Es ist nicht fleischlich. Es muss geschehen im Geist. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass Beten nicht aus eigener Kraft geschieht. Wir können es nicht von uns aus. Es muss im Geist geschehen. Der Geist Gottes muss uns aufhelfen. Ohne ihn können wir nicht in Wahrheit beten und haben keinen Zugang zum Vater. Es heißt in Römer Kapitel 8, ab Vers 26, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen und wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Puritaner William Gurnall, der hat eine berühmte Predigtreihe gehalten über die Waffenrüstung Gottes, und das ist dann auch später als Buch erschienen, ich glaube in mehreren Bändern, das hat über 600 Seiten. Und kaum einer hat sich so intensiv beschäftigt mit der Waffenrüstung Gottes. Und er schreibt über das Beten im Geist Folgendes, Zitat, das Gebet ist ein Akt des Geschöpfes, aber eine Gabe des Geistes. Hast du gehört? Ja, es ist etwas, was wir als Geschöpfe tun, aber das Gebet ist in Wirklichkeit eine Gabe des Geistes. Das heißt, wahres Gebet ist nicht einfach eine natürliche Handlung, die wir uns beibringen und anlernen können, die wir eigenständig, unabhängig von Gott durchführen könnten. Nein, es ist eine geschenkte Gnade von Gott. Es ist etwas Geistliches, vom Geist beschenkt, der uns befähigt. Er regt uns an zum Gebet. Er unterstützt uns. Er gewährt uns den Zugang zum Vater. William Gurnall drückt es so aus, wenn der Geist seine Gnade im Gebet nicht ausbreitet, ist der arme Christ wie ein Schiff auf See, wenn kein Wind weht. Es gibt kein Vorankommen. Wenn der Geist Gottes seine Hilfe verweigert, betet der Heilige nicht besser als ein fleischlicher Mensch. Wir verstehen Gebet völlig, vollkommen falsch. Wenn wir glauben, dass dies ein Akt des Menschen sei und dass es um seine eigene Anstrengung ginge, und wir erkennen nicht, dass das Gebet, das wirksame, wahre Gebet des Geistes, auch nichts anderes ist als alles andere, was von Gott kommt, eine vollkommene Gnadengabe seines Geistes. Es ist Gnade. Es heißt in Sacharja Kapitel 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Hast du das gehört, was Gott ausgießt? Den Geist der Gnade, den Geist des Flehens. Der Geist erweckt ja einen Menschen zur Erkenntnis der Sünde, zur Trauer über die Sünde, zu einem Hass gegen die Sünde, dass man getrieben wird hin zu Gott, hin zum Vater wie der verlorene Sohn. Der Geist bewirkt das Empfinden der eigenen Verdorbenheit und der Sünde, der eigenen Not und Bedürftigkeit vor Gott. Er bewirkt es, dass wir anfangen zu flehen und den Namen des Herrn anzurufen. Er bewirkt es, dass wir in Wahrheit beten. Er verschafft uns den Zugang zum Vater in dem Namen Jesu. Er leitet uns an in Gnade, dass wir auch Erhörung finden. Er bewirkt in uns den Lobpreis und den Dank und den Jubel über Gottes Erlösung und seine Hilfe und seinen Beistand. Er gibt Gnade, zu erkennen, dass wir Gnade brauchen, dass wir um diese Gnade flehen, dass wir diese Gnade empfangen und dass wir Gott für diese Gnade preisen, die wir empfangen haben, in den Namen Jesu. Es ist alles der Geist, von Anfang bis Ende. Nichts davon kann das Fleisch hervorbringen. Wenn du das erkannt hast, wirklich erkannt hast, dann ändert das dein gesamtes Gebetsleben. Dein ganzes Denken über das Gebet. Viele beten und hoffen dann, durch diese Anstrengung des Gebets jetzt Gottes Hilfe zu empfangen. Die Wahrheit ist, du brauchst schon Gottes Hilfe, um überhaupt in Wahrheit zu beten. Du kannst nicht von dir selbst einfach aus deinem Fleisch und deinem Geist heraus beten. Wahres Gebet übersteigt das natürliche Reden. Das Sprechen allgemein im Fleisch. Nein, der Geist schenkt, dass das, was du sprichst, sich emporhebt zu himmlischen Höhen. Es geht nicht einfach um menschliche Anstrengung. Es geht um geistliche Begnadigung und Befähigung des Geistes. Du musst im Geist beten, nicht eigenmächtig, sondern stets in dieser geistlichen, das heißt demütigen Haltung. Herr, hilf mir, durch deinen Heiligen Geist zu beten. Denn weder weiß ich, wofür zu beten ist, noch weiß ich, wie es sich zu beten gebührt. Hilf mir, dass der Geist mir aufhilft und mich stärkt und mich antreibt zum Gebet, dass ich bete, wie es dir gefällt, wie du es erhörst, wie es dich verherrlicht, dass ich recht bete in wahrer Gottesfurcht und in wahrer Gottesfreude. Oh, es ist so ein großer und gewaltiger Fehler im Gebet, zu meinen, wir könnten beten, ohne die Hilfe des Geistes zu ersuchen und zu erwarten. Dann, wenn man so lebt, dass man im Grunde den Heiligen Geist unterdrückt, der dich vielleicht anleiten will zum Gebet und du ignorierst das wie so ein Anruf, der ständig an dein Telefon kommt, aber du unterdrückst es immer weiter. Dieser heilige Impuls, such doch das Angesicht des Herrn und du unterdrückst das und durch dein Leben dämpfst du und betrübst den Heiligen Geist. Kein Wunder, dass es dir dann so vorkommt, wenn du mal beten möchtest, als würde deine Zunge Tonnen wiegen. Und du kannst nicht in rechter Weise beten. Ja, und wenn du wie gelähmt bist, wie dich gelähmt fühlst im Gebet und nicht weißt, wie du überhaupt noch beten sollst, meinst du dann einfach, dass du dir mit mehr fleischlicher Disziplin deine fleischliche Gebetsarmut und deine Gebetslosigkeit überwinden kannst? Dass du am Ende noch stolz darauf sein kannst, wie du es geschafft hast, jetzt ein richtiger Beter zu werden? Glaubst du, der Herr hilft dir dabei? Oder wird er es nicht dann viel mehr tun, wenn du demütig erkennst und verstehst, dass du nicht einmal beten kannst, es sei denn, er gibt dir Gnade dazu? Er gibt dir seinen Geist zum Beten? Dann und nur dann erlebt man, was lebendiges Gebetsleben bedeutet. Dass ich wirklich merke, ich begegne Gott in seiner heiligen Gegenwart. Ich habe Freimut, im Glauben zu ihm zu beten. Und ich bin gewiss, dass er mich hört. Ich bete vom Herzen und nahe mich, ihn nicht bloß mit meinen Lippen. Es fängt alles damit an, dass du dir von Herzen eingestehst, wie unfähig du bist zu beten. Dass du vollkommen angewiesen bist auf seine Gnade, auf seinen Geist. Dass du in vollkommener Abhängigkeit lebst davon, dass der Geist dir beisteht. Und ihm aufrichtig bekennst, wie es in Wahrheit aussieht. Herr, du weißt, ich bin kühl, viel zu träge und abgelenkt und nicht ernsthaft genug und nicht freudig und nicht gottesfürchtig genug. Außerdem mangelt es mir an Weisheit, wie und für was ich recht beten soll. Herr, lass mein Gebet, denn ich bin Fleisch. Herr, lass mich geistlich beten. Hilf meiner Schwachheit auf. Ersuche seine Gnade und er wird dir aufhelfen im Gebet durch seinen Geist. Dass du Zugang hast zum Vater, indem du dich demütig vor ihm beugst, in aller Ehrfurcht und dann Freude hast, weil du weißt, dass er dich empfängt. Und mit Vertrautheit vor ihn trittst, auch in Kühnheit, in Freimut, mit deinen Anliegen, sie vor ihn auszubreiten, in der Gewissheit, dass er dich erhört. Ein lebendiges Gebetsleben. Und wie es bei der Rettung warst, so ist es auch bei der Rettung eines verstorbenen Gebetslebens. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und das Fleisch nützt nichts. Man möge der Geist doch so manches Gebetsleben, das hier in unserer Mitte verstorben ist, auferwecken lassen. Auf das wieder lebendiges Gebetsleben entstehe. Das Fleisch nützt nichts. Wir müssen im Geist beten. Nun drittens. Es soll im Gebet gewacht werden, mit allem Anhalten und Flehen. Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu aller Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen. Drittens sollen wir also wachen, in allem Anhalten und Flehen. Paulus spricht davon, dass wir wach sein sollen. Dies gebietet er Christen auch an anderen Stellen. Wir hatten uns gerade erst damit beschäftigt, im Kolosserbrief. Ja, wozu sollen wir wachen? Ja, zum Gebet mit allem Anhalten und Flehen. Also wenn wir bitten, dann sollen wir das tun, indem wir wachen. Wir sollen Wächter sein. Wir sollen wach bleiben. Wir sollen dieses Wächteramt erfüllen. Nicht in Schläfrigkeit und Schlaftrunkenheit einnicken, sondern sollen in ständiger Alarmbereitschaft, in ständiger Aufmerksamkeit sein, wofür es zu beten gilt. Alle Zeit alles zu Gott bringen. Wenn wir nämlich mit allem Gebet zu Gott kommen sollen, dann müssen wir alle Zeit wach sein, damit wir verstehen, wofür wir beten sollen. Wisst ihr, wir haben zwei Stellen, wo wir hören, dass Gott sich sein Volk anschaute, aber niemanden fand, der Fürbitte leisten wollte. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 22, Vers 30. Da sagt Gott, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit ich es nicht verheere. Aber ich fand keinen. Keinen Mann, der wirklich wach ist, erkennt, was passiert, wie groß die Sünde ist und wie groß Gottes Zorn über das Land ist. Wo sind die Fürbitter? Er fand keinen. Und so auch in Jesaja 59, dieses Kapitel, das wir uns so oft angeschaut haben, während unseres Studiums der Waffenrüstung Gottes. Da ist es Vers 16, er sah, dass kein Mann da war. Und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Keinen. Jeder schlief geistlich. Keiner hatte offene, wache Augen, die Not zu sehen. Geistlich zu sehen, dass Gottes Zorn kommt. Oh, wir müssen wachen. Die Dringlichkeit und die Notwendigkeit zu sehen, dass der Herr eingreifen möge, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe. So viele Gefahren und so viele Gelegenheiten, so viel Not, aber auch so viel Segen. Wir müssen alle Zeit wachen im Gebet und bitten und danken und flehen und loben und nicht ermüden und ermatten und aufgeben im Gebet, sondern anhalten. Paulus spricht hier davon, dass wir wachen sollen in allem anhalten. Das Wort anhalten, das er hier benutzt, ist ein sehr seltenes Wort im Griechischen, das tatsächlich nur hier an dieser einzigen Stelle in der Bibel vorkommt. Und wenn man wissen will, wie die Griechen das benutzt haben, dieses Wort, dann kann man sich anschauen, wie das im griechischen Sprachgebrauch verwendet wurde. Und lasst mich euch ein Beispiel geben. Man fand eine Inschrift auf der griechischen Insel Andros. Und bei dieser Inschrift ging es um einen Arzt, der sehr geehrt war und sehr gelobt wurde, den man rühmte unter dem Volk. Weshalb? Nun, es steht geschrieben über diesen Arzt, dass er Arzt war mit Anhalten. Das meint konkret in dem Kontext, er war ein Mann, der unaufhörlich den Menschen diente mit ganzer Hingabe. Das heißt, ein Arzt, der beständig im Enthusiasmus, im Eifer engagiert war und sich einsetzte, ein Arzt mit Leidenschaft. Anhaltend, mit ganzer Kraft, ohne aufzuhören, für die Notleidenden. Und Paulus benutzt dieses Wort und sagt, wir sollen beten mit allem Anhalten. Das heißt, dranbleiben im Gebet. Und zwar mit aller Hingabe und allem Eifer. Es geht nicht nur darum, dass man nicht aufhört, sondern es geht darum, dass man nicht aufhört, mit Hingabe es zu tun. Das heißt, mit aller Entschlossenheit, sich nicht abbringen zu lassen davon, sondern fortzufahren und dran zu bleiben. Und zwar nicht herzlos, nicht kühl, nicht entmutigt und träge, sondern mit ganzem Herzen. So sollen wir flehen. Wir haben dringliche Anliegen und wir sollen sein wie Jakob. Im Kampf mit dem Herrn, wir lassen den Herrn nicht, es sei denn, er segnet uns. Und wir hören nicht auf zu ringen im Gebet. So lesen wir von der Gemeinde in Jerusalem, was sie auszeichnete. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie verharrten einmütig im Gebet. Oder Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ist das der Fall bei uns in der Gemeinde? Sind wir wach? Und erkennt man daran, dass wir wach sind? Ja, daran, dass wir ohne Anhalten beten und flehen? Mögen wir doch als Gemeinde in Wahrheit ein Bethaus sein, ein Haus, wo in Wahrheit Gott ohne Unterlass gesucht wird. Aber nicht nur als Gemeinde, sondern auch jeder Einzelne von uns. Also wie sieht es um dich persönlich aus? Hudson Taylor, der berühmte China-Missionar, er war ein sehr bewährter Streiter für den Herrn mit viel Erfahrung. Und er hat viel gewagt für den Herrn. Er hat viel gewonnen für den Herrn durch seine Gnade. Aber er wusste, dass er nichts ausrichten kann, auch nicht eine einzige Sache, es sei denn, Gott ist mit ihm. Er war ständig auf Reisen in vielen Gefahren und hat sich abgeplagt, und später kam sein Sohn Frederick mit. Und dieser beschreibt, wie es war, mit seinem Vater zu reisen. Also monatelang durch den Norden Chinas und so weiter zu reisen, über die Dörfer zu übernachten, in den ärmsten Unterkünften, wo alle Gäste dann in einem einzigen großen Raum schliefen. So, und was tat Hudson Taylor? Er schirmte sich ab in einer Ecke mit Vorhängen, und dann, wenn alles ganz ruhig wurde und alle schliefen, mitten in der Nacht hörte man plötzlich, wie ein Streichholz entzündet wurde. Man sah das Flackern von Kerzenlicht. Hudson Taylor, sein Sohn, wusste ganz genau, was das bedeutet. Und er schreibt über seinen Vater. Wie müde er auch sein mochte, brütete er dennoch über seine kleine Bibel in zwei Bänden, die er immer zur Hand hatte. Von 2 bis 4 Uhr morgens war die Zeit, die er gewöhnlich dem Gebet widmete. Die Zeit, in der er am sichersten sein konnte, dass er ungestört auf Gott harren konnte. Dieses Flackern des Kerzenlichts hat mir mehr bedeutet als alles, was ich über das geheime Gebet gelesen oder gehört habe. Denn es bedeutet Realität, nicht bloß Predigt, sondern Praxis. Zitat Ende. Was ist mit uns? Haben wir viel gelesen über das Gebet? Und auch kaum was davon praktiziert. Ist es nicht schön, wenn unsere Kinder eines Tages so etwas über uns schreiben? Dass sie an uns Realität gesehen haben und nicht nur reden? Hudson Taylor hat es einmal so ausgedrückt, er sagt, der Satan wird immer etwas für dich finden, was du tun kannst, wenn du doch eigentlich damit beschäftigt sein solltest zu beten. Und sei es auch nur eine Jalousine zu richten oder sonst etwas zu tun. Zitat Ende. Irgendetwas. Der Satan findet alles Mögliche für dich, dass du den ganzen Tag mit den kleinsten Dingen beschäftigt bist. Aber doch nicht bei dem Einzigen, was wirklich in Not ist, zu finden bist. Nämlich vor dem Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu finden im Gebet. Der Apostel sagt dir, bete mit allem Anhalten und Flehen. Ist das der Fall bei dir? Nun, wenn das nicht der Fall ist, dann vertrau nicht auf dich selbst, sondern komm zu dem Herrn und ruf, dass dein Heiliger Geist dir aufhelfen möge, dass du Erweckung erfährst und dass du ihn ganz neu suchst, nicht einfach in der Kraft deines Fleisches, sondern durch seine Gnade, dass er dich lehrt zu wachen, mit allem Anhalten und Flehen. Und nun noch zum Abschluss, 4. Wir sollen beten für alle Heiligen, Fürbitte leisten. Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gebet ist nötig im Kampf. Im Kampf für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Aber wenn wir dabei stehen bleiben würden, dann würden wir nicht recht beten. Ein wahres Gebet kreist sich nicht nur um sich selbst, Wahres Gebet ist auch ein Ausdruck von wahrer Bruderliebe, dass ich eben nicht an mich selbst denke, sondern an die ganze Truppe, das heißt an die ganze Schlachtreihe des Herrn, das gesamte Volk Gottes weltweit fleht, betet für alle Heiligen, für alle, die des Herrn sind, die heilig dem Herrn sind. Heilig, weil Christus sie geheiligt hat durch sein Blut, dass sie nun ausgesondert leben für ihn, sein heiliger Besitz sind und leben in Heiligkeit, ausgesondert von dieser Welt und der Sünde. Wir sollen beten für alle Heiligen, dass der Herr sie alle segnen und schützen und gebrauchen möge zu seiner Ehre. Es geht hier konkret um Fürbitte, für andere zu bitten, für das Volk Gottes, denn wir alle gehören zusammen. Wie ist das bei dir? Denkst du bei deinem Gebet Tag für Tag einfach immer nur an dich selbst und deine kleine Welt? Oder erkennst du, dass es dein heiliger Auftrag ist, dein Wächterdienst, den Gott dir übertragen hat, zu wachen, zu beten für alle Heiligen, für alle. Nicht für einige Heilige, sondern für sie alle. Darin zeigt sich wahre Bruderliebe, wie oft ich darüber nachdenke, wie es wohl den anderen Christen ergeht. Und wir sind ein Herz und eine Seele. Und mögen wir von vielen nur von Hörensagen gehört haben oder gar nichts gehört haben, wir wissen doch, dass sie da sind. Und so flehen wir für sie. Sie alle brauchen Gebet. Und übrigens auch die, die am allerstärksten wirken. Wo man denkt, der hat das doch gar nicht nötig, dass ich für ihn bete. Der sollte für mich beten. Denn als nächstes, schau mal, bittet Paulus die Epheser für ihn persönlich zu beten. Paulus ist in Rom, in Ketten, als Gefangener. Er wünscht sich, das Evangelium freimütig zu verkündigen. Ab Vers 19. Und betet auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus weiß, dass er nicht in sich selbst reden kann. Er hat doch gar nicht die Kraft. Er will in ihm, in Christus reden, freimütig das Wort des Evangeliums verkündigen. Paulus bat die Gemeinde darum. Und wir haben mehrere Stellen, die wir uns anschauen könnten, wo wir immer wieder hören, dass Paulus die Gemeinden bittet, für ihn und seine Mitarbeiter doch Fürbitte zu leisten. Der Punkt ist, der große Apostel Paulus ist sich klar. Er kann nichts tun ohne das Gebet der Heiligen. Vielleicht fürchtete er den Mut zu verlieren und unter dem großen Druck und all dem Stress zu versagen und etwas zurückzuhalten von all dem, was Christus ihm doch geboten hat, zu verkündigen. Und darum sagt er, betet, dass ich Mut habe, dass ich so rede, wie ich soll, dass ich in ihm rede, dass Christus in mir groß gemacht wird. Und weißt du, auch bei den mutigsten und stärksten Männern ist es so, dass sie nichts tun können. Es sei denn, Gott greift ein und die Heiligen beten für sie. Wie gesagt, manchmal Männer, wo du denkst, die brauchen doch nicht meine Fürbitte. Ich brauche ihre Fürbitte. Ein Beispiel aus der Kirchengeschichte ist Dr. Martin Luther. 13. Juli 1521, als er auf der Wartburg war, oder wie er es nannte, sein Patmos, also wohin er verbannt war sozusagen, wo er an der Übersetzung des Neuen Testaments gearbeitet hat. Da lag sehr viel Stress und sehr viel Druck auf ihn. Er hat viel gesessen, wenig Bewegung und er hatte heftige körperliche Beschwerden, Unterleibsschmerzen. Und er schrieb an seinen Freund Philipp Melanchthon. Zunächst einmal beschwert er sich darüber, dass Melanchthon viel zu hoch und viel zu gut von ihm denke und beschreibt dann ganz ehrlich, wie es ihm in Wirklichkeit geht. Und wie gewohnt, Luther mit seinem derben Ton, ja, er beschreibt seinen Zustand so. Er sagt, jetzt gerade in der Wartburg dort ist er ganz unempfindlich. Er sitzt dort hart in der Muße und betet leider sehr wenig für die Kirche Gottes. Dass er gar nicht seufzt und ja, für all das, wofür es zu beten eigentlich, wofür man eigentlich beten müsste und sein eigener Zustand. Er sagt, sondern durch das Feuer seines ungezähmten Fleisches würde er brennen. Kurz sagt er, er müsste brünstig sein im Geist, doch er ist brünstig im Fleisch. Er redet darüber, was ihn plagt. Er redet von Geilheit und Faulheit und Müßiggang und Schlafsucht. Und er sagt, ich weiß nicht, ob Gott sich abgewandt hat. Und zwar, weil ihr nicht für mich betet. 8 Tage sitzt er schon da, sagt er, und schreibt nichts und betet nichts und studiert nichts. Teils wegen der Versuchung des Fleisches und teils durch anderen Verdruss, der ihn plagt. Verstehst du, so ein Mann, der da gerade Geschichte schreibt, dadurch, dass er das Neue Testament in Deutsch aufschreibt, was den Kurs der Geschichte für immer verändert hat, er sagt, dass er Gebet braucht, weil er kaum noch zu beten in der Lage ist. Weil die Anfechtungen so groß sind. Verstehst du? Oder Georg Spalatin schreibt er: Ich bin noch so schläfrig und so faul zum Beten und zum Widerstehen, dass ich mir selbst missfalle und mir eine Last bin. Vielleicht, weil ich allein bin und ihr mir nicht helft. Ach, lasst uns beten und wachen, dass wir nicht in Anfechtung fallen. Luther, andere Männer Gottes durch die Geschichte hindurch konnten doch ihre Kämpfe nur durchstehen, wenn die Heiligen für sie beten. Besonders die, die an vorderster Front stehen. Aber sag mir, wenn starke Männer Gottes, die Gott vielleicht in besonderer Weise gebraucht für sein Reich, wenn die Gebet notwendig haben, wie viel mehr dann vielleicht die Schwächeren? Wie viel mehr denn alle Heiligen? Zum Beispiel die Kolosser, von denen wissen wir, dass sie in der Gefahr standen, verführt zu werden und zu fallen. Und Paulus beschreibt uns, was er erlebt, denn Epaphras ist bei ihm. Und er schreibt dort in Kolosser 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, einer von euch Kolossern, ein Knecht Christi Jesu. Jetzt hör mal, was er tat. Der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also dieser Bruder lag alle Zeit auf den Knien, damit die Kolosser fest stehen konnten. Müssen wir nicht alle Zeit beten für die Heiligen? In all der Not und all der Anfechtung? Für jeden Einzelnen in der Gemeinde, aber auch für alle Heiligen auf der ganzen Welt. Dass Gott beisteht und sich verherrlicht. Sag, für wen betest du im Laufe des Tages? Bringst du die Heiligen vor den Herrn? Wenn du Bruderliebe hast, bringst du die Heiligen vor den Herrn. Unsere Mitstreiter brauchen unsere Fürbitte, dass der Herr Großes tut in ihnen zur Ehre seines Namens. Kommen wir zum Schluss. Das Gebet ist also nicht einfach das siebte Teil der Waffenrüstung Gottes. Es ist vielmehr das, was uns und alle Heiligen befähigt, die ganze Waffenrüstung Gottes zu empfangen, zu tragen und einzusetzen zum Sieg. Im Grunde schließen wir damit. Wir können die Waffenrüstung Gottes, die Kriegsrüstung Gottes, nur tragen und einsetzen unter viel Kriegsgebet. Das heißt, zu verstehen, wir befinden uns im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und darum müssen wir alle Zeit in Verbindung stehen mit unserem Hauptmann, mit unserem Oberbefehlshaber, dass er uns kräftigen möge zu siegen. Wir müssen erkennen, dass wir im Krieg stehen, jeden Tag ohne Waffenruhe. Und dann, wenn wir das begreifen, werden wir alle Zeit beten für alle Heiligen. Darum möge der Herr dieses Studium der Waffenrüstung Gottes dazu gebraucht haben und noch dazu gebrauchen, um uns alle aufzurütteln, wach zu rütteln, aufzuwecken, aber auch auszurüsten, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dass jeder von uns und wir gemeinsam als ganze Gemeinde mit allen Heiligen auf der Welt stark werden in den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich schließe mit Worten aus Epheser Kapitel 3, ab Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.